Ja, das Thema, das mir genannt wurde, wie leben wir nach christlichen Werten in unserer Zeit? Was sind wichtige Werte für uns? Wie leben wir nach christlichen Werten in unserer Zeit? Was sind wichtige Werte für uns? Es ist wichtig, nach Werten zu fragen. Manche sind deshalb noch in der Kirche, weil sie bestimmte Werte verkörpert. Andere schicken ihre Kinder zum Religionsunterricht oder zur kirchlichen Unterweisung in Kindergärten und Schulen, christliche, damit sie christliche Werte auf ihren Lebensweg mitbekommen. Kann nicht schaden. Vielleicht nützt es auch oder bewahrt vor manchem Schaden. Schließlich wollen wir das Gute oder das Beste für uns und unsere Kinder. Auch unsere Gesellschaft braucht Werte. Man redet ab und zu drüber. Diese Werte verändern sich, merken wir. Vieles scheint den Bach runterzugehen. Vieles, ja, was neu aufkommt, propagiert wird, ist auch eine Unsicherheit. Wie soll man das einordnen? Was ist davon zu halten? Vieles durchschauen wir gar nicht. Bei manchem kommen wir gar nicht hinterher. Und anderes gewöhnen wir uns auch so nach und nach, ohne dass es uns bewusst wird. So wie dieser sprichwörtliche Frosch im Topf, den man so langsam erwärmen kann, er springt nicht raus, bis er dann kocht. Ich denke, sowas wird auch mit uns gemacht. Aber wenn die Dinge sich alle ändern und immer wieder ändern, ist die Frage, wo haben wir Halt, was hält uns? Das kann Ängste auslösen, wir brauchen etwas, was bleibt, und so fragen wir nach Werten. Oder man sagt auch, die Gesellschaft braucht Werte, die sie noch zusammenhalten. Die Frage ist nur welche, weil vieles bricht ja auseinander. Spaltungen, Spannungen vertiefen sich, Verwerfungen, und wir Christen sind dort mittendrin. Welche Werte gelten dann noch? Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in unserer Kirche. Möglicherweise erleben wir in unserer Kirche denselben Werteverfall wie in unserer Gesellschaft. Man könnte denken, unsere Kirche rennt mit hängender Zunge dem Zeitgeist hinterher, und dann in gewissem Abstand dann dasselbe wie alle anderen auch zu sagen und zu leben und zu tun, bloß halt noch mit frommem Anstrich drüber. So nach dem Motto, wie auch. Aber manchmal denke ich so, oder könnte man denken, das Hauptmotto der EKD ist einfach nur, wie auch. Wie auch. Manchmal ist sie ja sogar Vorreiter in dem, was man nach der Bibel durchaus auch Gesetzlosigkeit nennen kann. Ein Wort, das Luther nie übersetzt hat, aber das an entscheidenden Stellen in der Bibel steht. Andere sagen, es ist Fortschritt. Man fragt, ist das nötig, um in der Gesellschaft noch relevant zu sein? So nach dem Motto, Kirche mitten in der Gesellschaft. Oder sollte Kirche und Gemeinde ein Kontrastprogramm sein zu dem, was die Gesellschaft lebt? Dann wäre wieder die Gefahr der Abkapselung, Abspaltung. Versinken wir dann nicht in der Bedeutungslosigkeit? Oder sind wir gerade dadurch Salz und Licht, dass wir uns eben von der Umgebung unterscheiden und unterscheiden müssen? Also, wo ist unser Platz in der Gesellschaft, in der Kirche, in welcher Kirche? Wo sollen und können wir mitgehen und hingehen? Wo müssen wir weggehen? Wo und wofür müssen wir eintreten? Wo vielleicht austreten? Das sind so Fragen, die ich so mitgehört habe. Also, wie leben wir nach christlichen Werten in dieser Zeit? Was sind wichtige Werte für uns? Was sind eigentlich Werte? Werte sind durch Schätzung und Abwägung entstandene Übereinkommen zwischen Menschen über das ihnen zu- bzw. abträgliche. Werte ordnen Dinge, Sachverhalte, Denken und Handeln in Bezug auf den Menschen. So entstehen Wertesysteme und daraus entstehen Orientierungs- und Handlungsmaßstäbe bis hin zu Normen, die wiederum zur Grundlage von Bewertungen dienen. Jetzt wissen Sie, was Werte sind. Trotzdem bleiben ja Fragen. Sind diese Werte ewig oder ändern die sich? Müssen die sich vielleicht sogar ändern? Oder sind die absolut oder relativ? Wer hat das Recht, Werte festzulegen? Wer bestimmt die eigentlich? Und sind vielleicht die, die von absoluten Werten sprechen und absolute Werte festlegen oder vertreten, nicht Absolutisten oder Diktatoren oder Extremisten oder Fundamentalisten oder Terroristen oder das alles zusammen? Sind die nicht gefährlich und richten Spaltung an und gefährden den inneren und äußeren Frieden? Wie leben wir nach christlichen Werten in dieser Zeit? Was sind wichtige Werte für uns? Christen leben nach einem Buch, das ist die Bibel. Also sollten wir die Bibel nach ihren Werten fragen. Welche Werte vertritt die Bibel? Wenn Sie da so lesen, welche Werte entdecken und finden Sie da? Ich sage keine. Über solche Werte sagt die Bibel gar nichts. Hab jedenfalls nichts gefunden. Sie kennt dieses Wort Werte in unserem Sinne nicht. Das ist auch erst im 17. Jahrhundert aufgekommen, ein bisschen später, als die Bibel geschrieben wurde. Was wir finden, ist das Adjektiv Wert oder das Substantiv Wert in der Einzahl. Das haben wir so 70 Mal. Also eine Höhle oder ein Feld ist so und so viel wert oder es geht um den Wert des Gestohlenen oder den Wert irgendwelcher Gegenstände und Häuser. Etwas kann des Todes wert sein, jemand kann mehr wert sein als 7 oder 10 Söhne. Ein Leben oder Mensch oder Volk kann wert geachtet werden. Es gibt Menschen, die es nicht wert sind, zu Jesus gehören oder in sein Reich oder zum Fest zu kommen. Manches ist des Glaubens wert, dass wir darauf vertrauen. Manche sind es wert, dass Gott sie richtet und bestraft. Aber kein Jude oder Christ der Bibel sagt, dass er nach bestimmten Werten lebt. Finden wir nicht. Und wir werden nirgendwo aufgefordert, nach bestimmten Werten zu leben. So ein Denken ist der Bibel fremd. Wie gesagt, das ist neuzeitlich erst. Aber so ein Denken, so nach Werten, verschiebt auch die Akzente oder das, was wir in der Bibel finden. Es kann nicht sein, dass wir jetzt bestimmte Dinge festlegen und sagen, so, das ist es jetzt, danach richten wir uns. Wenn, geht es ja dann darum, Gott zu gehorchen, das ist was anderes, dem lebendigen Gott. Es geht also nicht um ein Leben nach Werten oder Prinzipien. Es geht nicht einmal um ein Leben nach den Geboten, sondern es geht zuerst darum, dass wir mit dem lebendigen Gott leben, dass wir mit Jesus leben, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Es geht um eine Beziehung zu Gott, in der wir leben. Und daraus, aus dieser Beziehung, ergibt sich alles andere. Dazu gehört natürlich auch, dass wir nach seinem Wort leben. Ich höre auf Gott, ich gehöre ihm und gehorche ihm. Ich folge Jesus nach und lasse mich von seinem Geist leiten und füllen. Und dazu gehört auf jeden Fall, dass ich mit Gottes Wort lebe, es lese, höre und ihm gehorche. Klar. Und da dachte ich, schauen wir uns mal ein Kapitel der Bibel an und ich würde Sie bitten, das aufzuschlagen. Das ist der Epheserbrief, Kapitel 5. Epheserbrief, Kapitel 5. Ich denke, dass da drin so einiges vorkommt, was heute auch fraglich ist oder was diskutiert wird. Und ich bitte darum, mit einem halben Auge mal reinzuschauen immer und mit beiden Ohren zuzuhören, weil ich lese nicht jeden Vers ausführlich vor, sondern nehme drauf Bezug. Es ist also ganz gut, wenn jeder so ein bisschen schaut in der Bibel, wo ich gerade bin. Epheser 5 immer noch. Epheser 5. Zunächst die ersten beiden Verse. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Wörtlicher seid oder werdet Imitatoren Gottes als geliebte Kinder. Wir kennen das Wort Mimik, ja, schon mal gehört. Im Griechischen steht hier Mimetai, das kommt von Mimeomai, nachahmen, nachmimen. Also seid oder werdet Gottes Nachahmer, Gottes Nachmimer. Nicht, indem ihr euch aufblast und selber Gott sein wollt. Wer das will oder wer das tut, wird sehr schnell zum Teufel für den Rest der Menschheit. Gott nachahmen kann auch nicht heißen, wir legen halt selber die Normen und Maßstäbe und Richtlinien für die Lebensführung fest. Wir entscheiden wie Gott selber, was gut und was böse ist, was falsch und richtig ist, was der Liebe Gottes entspricht und was nicht. Nein, das haben wir nicht zu entscheiden, das ist längst entschieden. Und zwar von höchster Stelle. Ahmt Gott nach, so wie Kinder die Erwachsenen nachahmen. Sie mimen ja die Erwachsenen nach, ist manchmal drollig, und übernehmen deren Verhalten. Und das meiste lernen Kinder genau auf diese Weise in ihrer Familienbeziehung. Die Eltern können reden, was sie wollen. Am Ende machen die Kinder, was die Eltern ihnen vorleben. Die machen sie einfach nach. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir leben mit Gott und dieser Umgang mit Gott wird abfärben. Da lassen wir uns von Gott lieben, geliebte Kinder. Wir nehmen diese Liebe auf, diese Liebe prägt uns. In ihr leben wir leben diese Liebe und geben sie auch weiter. Und so wird uns das Wesen Gottes, dann wird uns die Liebe Gottes prägen. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Und Vers 2, und wandelt in der Liebe oder geht in der Liebe umher, lebt in der Liebe, führt euren Lebenswandel in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selber für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Gott nachahmen beginnt damit, dass wir auf Jesus schauen. Dass wir mit ihm leben und sozusagen sein Verhalten abgucken. Jesus hat sich klein gemacht, niedrig, er hat sich hingegeben für uns alle, für uns geopfert. An ihm sehen wir, was Liebe bedeutet, wie Liebe gelebt wird. An ihm sehen wir, wie Gott das Leben gemeint hat. Und was es heißt, im Licht zu leben und selber Licht zu sein. Jesus macht das alles vor. Heißt das jetzt einfach nur, ihn zum Vorbild zu nehmen? Das reicht nicht. Es geht nicht darum, dass wir, ich sage das wieder mal, einfach nur seine Werte übernehmen. Das würde schnell zur bloßen Nachäffung führen und die scheitert. Wir müssen ja noch was sehen. Wie kommt es denn, dass Kinder ihre Eltern so nachahmen können, so ja, sich ganz ähnlich verhalten, bis in die Bewegungsmuster hinein, manchmal sieht man das. Am Ende kann es sein, dass ihre Stimme am Telefon genauso klingt wie die Stimme des Vaters oder der Mutter. Man kann das verwechseln. Und das kommt ja nicht nur dorthin, dass sie das nachahmen, das ist ein Teil, oder nachmimen, sondern es kommt zum anderen Teil daher, dass sie etwas von den Eltern geerbt haben. Dass sie etwas von den Eltern in sich tragen. Und das geht bis zum Wesen und bis zu gewissen Eigenarten, die die Eltern halt so an den Tag legen. Seid Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, genau wie auch Christus uns geliebt hat. Wer Gottes Kind ist, hat etwas von Gott in sich. Nämlich seinen Geist. Und er lebt da draus. Also er hat Erbanlagen von Gott her, wenn er wiedergeboren ist, haben wir Erbanlagen von Gott her, seinen Geist, die unser Wesen prägen werden. Es geht nicht nur um ein äußeres Nachmachen, das kann es nicht sein. Versteht ihr das, wenn wir Kinder sind? Das ist was sehr Organisches, was sehr Lebendiges. Und dann leben wir daraus, dass Gott uns angenommen hat und sind im Innersten mit Gott verbunden. Das füllt uns aus, das färbt ab und das hat Folgen. Also, es geht nicht darum, dass wir aus eigener Kraft unser Wesen irgendwie so fromm ummodeln, umgestalten und so nach bestimmten Werten versuchen zu leben. Es wird oft genug gemacht, aber es ist nichts weiter als Kampf. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Es sind Karikaturen, die da rumlaufen. Sondern wir empfangen Gottes Liebe, Gottes Wesen und leben so mit ihm und aus ihm, dass der Charakter von Jesus bei uns durchkommt. Dass der an uns abzulesen ist, so wie an Kindern manchmal abzulesen, abzuhören ist, was so von den Eltern her in ihnen steckt. Darum geht's. Und das geschieht, indem wir mit Gott leben, uns ihm ganz öffnen, dass wir keinen Bereich unseres Lebens vor Gott abschotten, dann wären wir nämlich im Finstern, ja, dann kommt das Licht nicht rein. Leben in Gottes Liebe und in Gottes Licht. Wir empfangen, was Jesus am Kreuz getan hat, bewirkt hat. Sein Opfer kommt uns zugute, es ist auch der Liebesbeweis. Er schenkt uns Vergebung und Heilung, brauchen wir, sonst können wir das gar nicht leben, was Gott vorhat. Und nur so, indem auch das Opfer von Jesus für uns zählt und wir daraus leben, nur so können wir auch in der Kraft des Geistes leben, durch den ja dann Gottes Wesen und Charakter in uns zur Auswirkung kommt. Und durch diesen Geist kommt ja seine Liebe tatsächlich in unser Herz. Gottes Liebe, Gottes Geist, Gottes Wort, das gehört ganz untrennbar zusammen. Das dürfen wir nicht auseinanderpuzzeln. Und deshalb können und werden wir dann auch unser Leben nicht nach eigenen Maßstäben führen, unser Leben mit Gott, sondern Gott allein bestimmt, was mit ihm geht und was nicht. Davon schreibt Paulus nun hier weiter. Immer mal so ab Vers 3 reinschauen. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Was ist Unzucht? Das klingt sehr altmodisch, ist in unseren Ohren ein komisches Wort. Im Griechischen steht da Porneia. Da verstehen wir, dass das was mit Porno zu tun hat. Ja? Das leitet sich davon ab. Was heißt Porneia in der Bibel? Eigentlich ganz einfach. Porneia bezeichnet in der Bibel jeden Geschlechtsverkehr außerhalb einer legitimen Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Punkt. Unzucht meint in der Bibel Sexualverkehr, nicht nur neben, sondern auch vor der Ehe oder danach, und meint selbstverständlich ebenso alle Sexualpraktiken mit gleichgeschlechtlichen Partnern. Trinkt nachher Kaffee, ich sage es mal so, Kaffee gehört in die Kaffeetasse, nicht auf die Untertasse, auch nicht aufs Tischtuch. Und nach Gottes Willen ist die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau das passende und richtige Gefäß für den Geschlechtsverkehr. So hat er das definiert, dort gehört er hinein und nirgendwo anders hin. Von Unzucht, also Sex außerhalb einer legitimen Ehe von Mann und Frau, soll bei euch nicht einmal mehr die Rede sein. Das soll nicht einmal genannt werden, benannt werden, ganz wörtlich, mit Namen genannt, sagt Paulus. Das heißt, das soll kein Thema sein unter euch. Ist es ja auch nicht unter uns. Weil das, was die Bibel Porneia, Unzucht nennt, auch bei uns Christen in aller Regel ganz normaler Alltag ist. Also wir haben uns ja daran gewöhnt, das ist völlig normal, finden das auch normal, dass zwei, die sich irgendwie lieben, sich zusammentun, zusammenziehen, jedenfalls miteinander ins Bett gehen, ob mit oder ohne fromme Begründung, das ist völlig normal. Schließlich liebt man sich und Liebe ist was Gutes und das darf man doch nicht kritisieren. Aber es ist Liebe ohne Licht. Es ist Liebe, die sich aus dem Licht und aus dem Willen Gottes entfernt hat. Es ist nicht mehr Gottes Liebe. Es entspricht ihr nicht und auch Gottes Wort nicht mehr. Und all diese ausgeklügelten Begründungen für unsere Lebensweise, pornormale Lebensweise, nennt Paulus hier Irreführung oder Verführung mit leeren Worten. Das sind wir bei Vers 6 schon. Er warnt vor Verführung mit leeren Worten. Das ist also überhaupt nichts Neues. Das gab es schon immer. Das gab es immer auch schon in der Gemeinde, von Anfang an. Verführung, gerade auf ethischem Gebiet, ist gar nicht modern, sondern uralt und immer schon Sünde. Die Gemeinden hatten von Anfang an, vom allerersten Anfang an, damit zu tun und zu kämpfen. Und Paulus fordert deswegen nicht zum Austritt auf, aber zu entscheidendem und entschiedenem Widerstand. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten. Was sind leere Worte? Das sind Worte, die äußerlich beeindruckend sind, aber innerlich hohl. Sie glänzen, aber sind ohne Substanz. Sie sind geschwollen von der Wortbedeutung her. Sie klingen ganz großartig und überzeugen deshalb auch viele, klar. Nur Gott ist nicht drin. Sie sind von daher gesehen inhaltslos, wertlos, gehaltlos, kraftlos, eitel, nichtig, unbegründet, unwahr, töricht. Auch wenn sie gut begründet und wahr und klug erscheinen. Diese Begründungen können angeblich wissenschaftlicher Art sein, wobei auch die Wissenschaft ein hohes Maß an Subjektivität hat, ist uns bloß nicht mehr bewusst oft. Und ganz oft geht es auch gar nicht mehr um Wissenschaft. Zum Beispiel das, was als Gender Mainstreaming propagiert wird, also das Geschlecht sei nur anerzogen, eigentlich kann man es frei wählen und muss es frei wählen. Das ist ja wissenschaftlich gesehen, biologisch gesehen völliger Unsinn, völliger Quatsch. Also mit Wissenschaft hat es wahrlich nichts zu tun. Aber meistens geht es heute gar nicht mehr um Wissenschaft, in Wahrheit geht es um Ideologie. Und vor allem geht es um Befindlichkeiten. Und gerade auf ethischem Gebiet, die Diskussion zu unserem Thema, geht es fast nur um Befindlichkeiten. Ob man da mit Theologen diskutiert oder einem Bischof, der bringt sofort ein Beispiel, aber der und der war dann ganz verzweifelt und es geht sofort um Befindlichkeiten, nicht um Gottes Wort. Also Maßstab und Kriterium ist, wie es dem Menschen damit geht, nicht, was Gottes Wort dazu sagt. Natürlich kann und darf uns das nicht egal sein, wie es anderen mit dem geht oder wie sie damit zurechtkommen, was wir sagen. Aber es gibt da noch eine andere Frage. Wie geht's Gott damit? Und die Bibel sagt, bei einigen Verhaltensweisen, die lösen Gottes Zorn aus. So geht's ihm damit. Dann wäre die nächste Frage, wie wird es den Menschen in Gottes Gericht damit gehen? Wäre das vielleicht der wichtigere Maßstab für das, was wir sagen und was wir festlegen und was wir tun? Bitte schauen Sie mal in die Bibel, kam nachher noch viel Zeit, welche Rolle menschliche Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten dort spielen in diesem Buch. Nach meinem Überblick keine. Lasst euch von niemandem, ob Professor, Bischof oder Pastor, lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Zorn Gottes. Über den darf man heute ja schon gar nicht mehr sprechen. Allerdings tut es die Bibel immer wieder, auch im Neuen Testament. Und wenn man den Umfang von Altem und Neuen Testament mal berücksichtigt, ja, 3/4 ist Altes, 1/4 ist Neues Testament. Und wenn man dann mal liest, wie oft da vom Zorn Gottes die Rede ist, in beiden Testamenten, was ist das Ergebnis? Im Neuen Testament ist sehr viel öfter vom Zorn Gottes die Rede als im Alten. Ich weiß nicht, ob Sie das gewusst haben oder Ihnen das bewusst ist. Wenn wir Bibel lesen, merken wir das eigentlich. Wenn wir mal fortlaufend lesen und nicht die Stellen auslassen, die fortlaufende Bibellese meistens auslässt, sondern mal alles lesen. Ja? Neuen Testament ist öfter, prozentual, viel öfter vom Zorn Gottes die Rede als im Alten. Gottes Zorn kann bedeuten, dass er uns einfach uns selber und unserem Tun und dessen Folgen überlässt und uns machen lässt, was wir wollen. Manche werten das als Gottes Zustimmung, aber in Wahrheit hat er sich längst abgewandt. Er ist längst nicht mehr dabei bei unseren Unternehmungen. Gottes Zorn kann auch bedeuten, dass es mit unserem Glauben nicht recht vorangeht. In Wahrheit erleben wir Gott gar nicht mehr, sondern bewegen uns nur noch in hohlen, frommen Formen, ohne Gottes Kraft noch zu kennen. Er ist gar nicht mehr drin. Kennt das jemand? Gottes Zorn kann sich in all dem niederschlagen, wo wir merken, das entspricht nicht dem Segen. In unserem Ergehen, in unserem Miteinander, manchmal in ganzen Familien, Linien, Geschichten, wenn man die mal so durchgeht. Oder auch in der Wirtschaft oder in der Natur, vielleicht sogar bis hin zum Wetter. Und schließlich bedeutet Gottes Zorn unsere ewige Verlorenheit. Für immer ausgeschlossen sein von Gottes Gegenwart, kein Erbteil haben im Reich Christi und Gottes. Genau das ist der Zusammenhang hier vom Vers 5, dem Zorn Gottes. Kein Erbteil im Reich Christi und Gottes. Unzüchtige und andere haben kein Erbteil im Reich Christi und Gottes, steht da. Woher wusste Paulus das? Er hatte persönliche Einblicke ins Reich Gottes. Er hatte Erlebnisse, wo er in den Himmel entrückt wurde, wo er gehört hat, was dort gesprochen ist, er konnte es gar nicht wiedergeben, wo er sah, was dort gilt. Und von daher sollten wir ernst nehmen, was er in dieser Beziehung sagt. Es ist nicht einfach ein Moralapostel, dem irgendwas nicht gefällt, sondern er hatte Einblick in das, was im Reich Gottes Platz hat und was nicht. Und das sagt er weiter. Zumal es auch in Übereinstimmung mit anderen Bibelstellen ist. Wenn wir in der Offenbarung lesen, was Johannes gesehen hat, was dort sein wird und was nicht, kommen wir zum selben Ergebnis. Oder 1. Korinther 6 haben wir genau dieselben Aussagen, noch ein bisschen detaillierter, was Unzucht angeht, welche Spielarten es da gibt. Und da sagt er auch, täuscht euch nicht, lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht in die Irre führen, geht nicht in die Irre. Bestimmte Leute werden das Reich Gottes nicht ererben. Auch in 1. Korinther 6. Wer ganz mutig ist, kann mal einen kleinen Test machen. Dafür gibt es relativ selten nur Gelegenheit. Wenn Sie mal in der Anbetungszeit tatsächlich in die Gegenwart Gottes kommen, also ich meine jetzt nicht bloß Lieder absingen, sondern tatsächlich merken, jetzt stehen wir in der Gegenwart Gottes und jetzt ist der Himmel präsent. So etwas gibt es manchmal. Ich weiß nicht, wer das kennt. Wie gesagt, es ist nicht die Regel, glaube ich, aber es gibt es. Wenn Sie mal in so einer Lage sind, so in der Anbetung, so dem Himmel so nah, dann fragen Sie doch mal oder schauen Sie einfach mal, ob ein bestimmtes, auch sexuelles Verhalten dort hineinpasst, ob Gott es annimmt oder nicht. Machen Sie mal diesen Test. Unzucht, Pornia. Wir sagen vielleicht Liebe, ja, aber fehlgeleitet, verdorben, beschmutzt, von mir getrennt, sagt Gott. Und wenn etwas, was ganz wertvoll ist, mit das Wertvollste, was uns Menschen überhaupt mitgegeben wurde von Gott, wenn das verdorben wird, dann löst das eben bei Gott nicht nur Trauer aus, sondern auch Zorn. Und das Ganze fängt schon vorher an. Paulus nennt hier Unreinheit, von der bei uns nicht die Rede sein soll. Unsere Erde stöhnt unter der Umweltverschmutzung, die die Natur verdirbt. Aber die ist ja nur die äußere Folge unserer Innenweltverschmutzung. Also unser Denken, unsere Fantasie, unsere Bestrebungen, unsere Reden sind mehr oder weniger verdorben und versaut. Und das bildet sich dann der Umwelt ab, das ist Folge unserer Habsucht und so weiter, das ist ganz eindeutig. Aber wo gibt es denn überhaupt noch Filme und Fernsehprogramme, die frei von Unreinheit sind? Und doch ziehen sich die Christen das alles rein. Wie kann das eigentlich sein? Würde Jesus neben uns auf unserem Fernseher- oder Kinosessel sitzen oder im Computerbildschirm und sich das anschauen, was wir anschauen, oder würde er aufstehen und rausgehen? Fragt man nicht so nach Werten, sondern stellt mal diese Frage einfach. Wenn Jesus hier dabei ist, hätte er Gefallen dran an dem, was ich gerade mache und mir reinziehe. Wenn nicht, dann sollte ich mit Jesus auch rausgehen, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Wenn er Freude dran hat, kann ich es auch anschauen. Nicht Freude dran haben. Das ist Leben mit Jesus. Versteht ihr das? Was für Christen auch nicht geht, steht hier: hässliche Reden, Zoten, dummes Geschwätz, zweideutige Witze. Damit ist nicht der Humor verboten. Aber Gottes Freude ist mit seiner Liebe und mit seinem Licht und mit seiner Reinheit und Heiligkeit verbunden. Und was damit nicht zusammenpasst, passt nicht zu Christen. Und im gleichen Atemzug und auf der gleichen Stufe nennt Paulus, für uns vielleicht ganz überraschend, die Habsucht. Ja, das ist dasselbe Kaliber wie Unzucht und so. Ein bekannter Slogan lautet: Geiz ist geil. Das stimmt, denn beides kommt vermutlich aus der gleichen Sprachwurzel. Geiz, geil, Gier, Geier, die bekanntlich Totis verschlingen, ist sprachlich alles miteinander verwandt. Ja? Die eigene Lust, ohne Hemmungen und Rücksicht auf Verluste befriedigen zu wollen und zu müssen, dazu Menschen und Seelen und Körper ausnutzen und ausbeuten und die Natur nicht genug bekommen können an toten Dingen. Was sind das für arme Kerle, die so leben oder leben müssen? Was ist das für eine arme Gesellschaft, in der das Geld alles und Mammon der Maßstab für alles ist? Und alles dem Kapital hinterherrennt. Habsucht. Menschen, die davon befallen sind, haben ja offensichtlich einen ständigen Mangel. Sind von einem ständigen Mangel befallen. Sie sind nie satt. Sie haben in sich ein Loch ohne Boden, das nicht zu stopfen ist, so sehr sie immer wieder auch nachfüllen. Und so suchen sie, wo und wie sie immer noch mehr haben können. Und dabei merken sie vielleicht gar nicht, wie sie Dinge oder auch Menschen an die Stelle Gottes gesetzt haben und somit vergöttern. Unser Herz wird ruhig, wenn es Ruhe gefunden hat in dir, oh Gott, sagt Augustin. Dann kommt auch die Habsucht zur Ruhe, weil ich das Größte habe. Aber wenn ich Dinge oder Menschen an diese Stelle setze, die eigentlich Gott gebührt, dann ist das Götzendienst und deshalb ist Habsucht Götzendienst. Götzen sind eigentlich leere Nichtse in der Sprache der Bibel. Das heißt, die können niemals uns Erfüllung geben. Es kann nur Gott. Habsüchtige sind arme Götzendiener. Am Ende werden sie von den Götzen, die sie gefüttert haben, selber gefressen. Bei all dem könnt ihr nicht mitmachen, sagt Paulus. Seid nicht ihre Mitgenossen. Seid an sowas nicht beteiligt. Was setzt Paulus jetzt dagegen? Gegen das, was aus Gottes Liebe und Gottes Licht gefallen ist? Die Danksagung, Vers 4 am Ende. Vielmehr soll bei euch von Danksagung die Rede sein. Christen sind Beschenkte. Der Dank macht uns wieder bewusst und drückt aus, dass wir alles Gute von Gott empfangen. Der Dank setzt alles in Beziehung zu Gott und zum Ursprung. Und da kommt es ins Licht, da wird es klar, da wird es rein. Dinge, für die du Gott nicht danken kannst, sind vermutlich auch nicht von ihm. Oder stimmt was anderes mit dir nicht. Da sortiert sich schon ganz vieles. Kein Wertekatalog, überleg einfach mal, wofür du Gott danken kannst und wofür nicht. Dann hast du es schon im Groben sortiert. Wenn du in Beziehung zu Gott lebst, dann merkst du das. Also keinen Wertekatalog abarbeiten, mit Gott leben, das heißt ihm danken. Wofür wir nicht danken können, das wollen wir nicht und tun wir nicht. Weil der Dank alles in Beziehung zu Gott setzt, zum Ursprung. Und deshalb wirkt sich Danksagung immer heilend und wiederherstellend aus auf unser Leben. Es baut auf. Wer Gott ehrt, findet zur eigenen Würde. Und wer mit Dank lebt, leidet nicht mehr unter Mangel oder unter Negativen oder Verdorbenen und braucht auch nichts Verdorbenes mehr. Wer im Dank lebt, weiß sich beschenkt. Wer Gott dankt, weiß sich von Gott beschenkt. Und er weiß, dass Gott sein größter Reichtum ist. Er weiß sich von Gott geliebt und von Gott versorgt. Und dann kann er zum Beispiel auf den Menschen warten, den Gott für ihn bestimmt hat. Das geht dann. Und dann muss ich nicht auf dunklen Wegen Vergnügungen oder Dinge besorgen, aus Angst zu kurz zu kommen. Er hat das volle Leben, weil er in Gottes Licht und Liebe lebt und weil er eine Lebenswende erlebt hat. Da komme ich jetzt schon zu Vers 8, so die Gruppe 8 bis 14. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, führt euren Lebenswandel als Kinder des Lichts. Licht ist Klarheit, da kann man alles sehen. Transparenz, sagt man heute. Licht ist auch Voraussetzung, dass sich das Leben entwickeln kann, entfalten kann. Finsternis bedeutet, sich vor Gott verstecken wollen. Im verborgenen Leben. Da geschehen Dinge heimlich, niemand soll sie sehen. Finsternis gewährt scheinbar Schutz. Dinge bleiben unentdeckt, aber sie nimmt eben auch die Klarheit. Man sieht nicht durch, man fällt, man stolpert und das Leben geht ein. Man vegetiert dahin, bis man stirbt. Gott ist Licht. Und wenn wir seine Kinder sind, dann teilen wir sein Licht. Und das lässt in uns etwas reifen und wachsen, was wir auch bei Gott finden, nämlich Frucht. Davon schreibt Paulus hier, Vers 9, alle Formen und Ausprägungen von Güte oder Rechtschaffenheit, alle Formen und Ausprägungen von Gerechtigkeit und von Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Und in diesem Licht und anhand dieser Frucht können wir prüfen und feststellen, steht hier, entscheiden, was dem Herrn wohlgefällig ist, was ihm angenehm ist, was Gott zufriedenstellt. Auch da arbeiten wir nicht eine Liste ab. Versteht ihr das? Sondern wir sehen in diesem Licht und dieser Frucht, was Gottes Zustimmung findet. Wir merken das, wir kriegen das mit, wenn wir uns damit befassen, uns prüfen. Wir merken, was Gottes Zustimmung hat. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns fernhalten von dem, was Gott nicht ehrt. Das steht schon in Vers 7, in Vers 11 haben wir es noch einmal. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Das heißt, beteiligt euch nicht dran. Sondern deckt sie auf, überführt sie, stellt sie ins Licht, bringt Beweise dagegen vor, dass sie sich schämen. Da steckt so alles in diesem griechischen Wort drin, was da zugrunde liegt. Man kann es sogar übersetzen, beschimpft sie, schmäht sie, tadelt, weist zurecht, beschuldigt, macht sie zu Schanden, bringt sie in Unehre, zieht sie zur Rechenschaft. Darf man nicht als Christ, oder? Paulus ist da nicht so zögerlich. Er fordert dazu auf. Dieses Wort, was hier steht für aufdecken oder ans Licht bringen, überführen, leitet sich eigentlich ab von springen, anfallen. Das ist also schon brutal. Ich würde es mal so übersetzen, macht dieses gottlose Verhalten zur Beute des Lichts. Macht dieses gottlose Verhalten zur Beute des Lichts, dass es als das erscheint und klar wird, was es vor Gott ist. Und dann wird es zwei mögliche Reaktionen geben. Die so ins Licht gestellten werden sich entweder bekehren oder wehren. Bekehren oder wehren. Sie stellen sich entweder dem Licht, kommen ans Licht, werden Licht, wachen auf, stehen auf von den Toten, werden von Christus erleuchtet, schreibt Paulus hier. Ja, das ist die eine Variante, was hoffentlich passiert, wenn wir es ihnen sagen, wenn wir sie ins Licht stellen. Die andere Möglichkeit ist, sie wehren sich dagegen, und dann gibt es Probleme, dann gibt es Druck vielleicht Verfolgung. Dann werden wir abgelehnt, dann wirft man uns Diskriminierung vor oder Fundamentalismus oder Biblizismus, im harmlosen Fall Rückständigkeit oder was es so alles an schlimmen Sachen gibt. Auch damit müssen Christen rechnen. Und dieser Druck wird zunehmen. Und auch wir werden bei uns Verfolgung erleben. Es fängt schon an. Wenn sich andere durch unsere Anwesenheit und durch das, was wir leben, was wir reden, nicht bekehren und auch nicht gegen uns wehren, dann sind wir vermutlich ziemlich dunkle Funzeln. Dann verbreiten wir nichts oder nur sehr wenig vom Licht Gottes. John Wesley sagte mal sinngemäß als Kriterium für Predigten: Hat sich jemand beschwert? Hat sich jemand bekehrt? Wenn nicht, war die Predigt auch nicht viel wert. Aber das gilt nun nicht nur für Predigten von Pfarrern, sondern im übertragenen Sinne auch für das, was wir durch unser Verhalten und Reden äußern, so von uns geben. Wir sollten Licht verbreiten und das gibt zwei Reaktionen. Sie kommen ans Licht, werden Licht, Menschen bekehren sich oder sie wehren sich. Was anderes bleibt ihnen gar nicht übrig. Wir schauen also ab Vers 15 hinein bis 33, überfliegen das so ein bisschen. Eigentlich wird da nur nochmal aufgegriffen, was Paulus bisher gesagt hat. Nur nochmal angewendet. Sorgfältig auf die eigene Lebensweise achten. Nicht dumm oder dumpf durch die Zeit poltern, sondern mit Weisheit vorgehen. Die Zeit nutzen, auskaufen. Die Tage sind böse und werden immer böser. Also die Freiheit und Gelegenheit nutzen, die man noch hat, denn sie werden weniger. Sich nicht für dumm verkaufen lassen, sondern Gottes Willen verstehen und tun. Sich nicht mit Alk volllaufen lassen, es gibt eine ganz gesunde Alternative für Christen, denn für uns gilt nicht, dass diese Zeit nur noch im Suff zu ertragen wäre, sondern wir können zu jeder Zeit Anschluss an die himmlischen Ressourcen haben. Und so überwältigen uns nicht die bösen Zeiten, sondern wir bewältigen sie. Und das Mittel ist, lasst euch vom Geist erfüllen. Und zwar ständig und immer wieder. Das gehört zu einem Leben mit Gott dazu, dass wir als seine Kinder mit ihm Gemeinschaft pflegen und ihn nachahmen können, seiner Liebe leben. Das können wir nur, wenn wir uns ständig wieder vom Heiligen Geist erfüllen oder vollmachen lassen. Und das steht im Präsens, das heißt immer wieder, das heißt, es muss fließen, das braucht ihr ständig, so wie ihr auch ständig was trinken müsst. Wie geht das? Da nennt nun Paulus Verhaltensweisen, die Gottes Geist anziehen, die ihm sozusagen einen Landeplatz bereiten, ein Wirkungsfeld vorbereiten, wo er gerne hinkommt und wo er gerne wirkt und uns so erfüllt. Und das, was Paulus jetzt schreibt, müsste man wörtlich eigentlich so übersetzen: Werdet voller Geist oder lasst euch beständig vom Geist erfüllen, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet, dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt, alle Zeit für alles Gott dem Vater dankt im Namen unseres Herrn Jesus Christus und euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Es geht also um Lobpreis in der Gemeinde oder Gruppe, es geht um Lobpreis im Herzen, es geht um Leben in Dankbarkeit und es geht um Leben in geordneten Strukturen. Alles dient dazu, dass Gottes Geist sich wohlfühlt und uns erfüllt. Lobpreis und Wirken des Heiligen Geistes gehört zusammen. Wieso? Weil der Heilige Geist nichts anderes tut, als Jesus und Gott groß zu machen und zu verherrlichen, ins Licht zu rücken. Und genau dem dient auch der Lobpreis, dieselbe Funktion, selbe Aufgabe. Heiliger Geist und Lobpreis haben sozusagen dieselbe Aufgabe und deshalb gehören und wirken sie zusammen. Wo Gottes Geist wirkt, entsteht Lobpreis, immer. Und wo Lobpreis ist, wird das den Heiligen Geist anziehen. Tut es gemeinsam, sagt Paulus. Redet untereinander, zueinander mit Psalmen. Das sind die Psalmen der Bibel, Loblieder aus Gottes Wort. Oder es sind Lieder unter Begleitung von Saiteninstrumenten. Das waren damals Harfen, heute sind es Gitarren. Klavier und Orgel ist, glaube ich, auch nicht verboten. Und alles andere auch erlaubt. Dann nennt Paulus wörtlich Hymnen. Das sind Lieder zum Lob Gottes aus dem Gesangbuch oder aus anderen Liederbüchern, also Lieder, wo wir Text und Noten haben, wo die feststehen. Das sind Hymnen. Hat irgendjemand mal geschrieben? Dann schreibt er von geistlichen Liedern. Das meint Lieder, die vom Geist Gottes gewirkt und inspiriert und gegeben werden. Das geschieht sehr oft spontan und im Augenblick. Es kann in der Muttersprache sein. Oder es kann in der Gebetssprache sein, die Gottes Geist schenkt. In 1. Korinther 14 nennt Paulus das Psalmensingen im Geist. Auch eine Dimension der Anbetung, die vielen Christen fremd ist, vielen auch vertraut. Aber es gehört mit hinein in dieses vielfältige Spektrum des Lobpreises. Und neben diesem Lobpreis in der Gemeinde zusammen mit anderen nennt Paulus noch den Lobpreis im Herzen. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. In unserem Herzen geistert ja so einiges rum den ganzen Tag. Und wenn wir da mal hineinhören, was da ständig so für Gedanken ablaufen, genau dort möchte Gottes Geist zu Hause sein. Genau dort. Überlass dein Innenleben und Gedankenleben nicht dem Selbstlauf, denn von selbst geht es meistens nur bergab, das sieht man schon in jedem Handwagen. Und das ist auch mit den negativen Dingen überhaupt, wenn wir es dem Selbstlauf überlassen, das zieht es alles runter. Es gibt so ein geistliches Schwerkraftgesetz, was alles nach unten zieht. Deswegen müssen wir was entgegensetzen, wie so ein Flugzeug, das kann die Schwerkraft überwinden. Ja, aber es braucht Power, um hochzukommen. Und so müssen wir dieser Schwerkraft, der wir unterliegen, auch im geistlichen Sinne, auch im moralischen Sinne und überall, müssen wir was entgegensetzen. Deswegen schreibt er ja, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Ja? Dass wir uns nicht runterbegeben in den Abgrund am Ende. Ja? Also deswegen dem Geist Gottes oder im Herzen, dem Herrn singen und spielen, weil das Negative kommt von alleine. Dazu muss Paulus nicht ermahnen und da was entgegensetzen. Es gibt ja nur zwei, die unser Gedankenleben genau kennen. Das eine sind wir und das andere ist Gott und beide reagieren drauf. Wir werden von dem bestimmt, was so in uns abläuft, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, es wird uns prägen und Gott wird sich auch entsprechend verhalten. Wenn so Negatives oder viel Negatives in dir läuft, wird dich das runterziehen und du wirst negativ und depressiv und Gottes Geist zieht sich zurück. Wenn du im Herzen immer wieder Gott lobst und für ihn Musik machst, dann zieht das Gottes Geist an und zieht dich nach oben und baut dich auf. Kannst du entscheiden. Dazu gehört auch das Nächste, dankt alle Zeit für alles Gott dem Vater. Klingt extrem, ist es auch, extrem hilfreich. Wir hatten das mit der Danksagung schon. Ich sagte ja, Paulus wiederholt nochmal, er führt das nochmal aus, bloß was da vorneweg schon mal steht. Indem ich Gott danke, erkenne ich ja an, dass er die Kontrolle hat. Und dass er mir alles zum Guten mitwirken lässt, nach Römer 8, 28. Und für das Gute oder ja, alle Dinge zum Besten dienen, wie Luther sagt, das sagt man Danke. Das gebietet schon die Höflichkeit. Wenn ich Gott nicht danke, sage ich damit, dass Gott die Dinge entweder nicht im Griff hat oder dass er schlecht mit mir meint. Und diese Haltung geht mit Gottes Geist schlecht zusammen oder gar nicht. Gottes Heiliger Geist erkennt immer und überall die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes an. Und wenn ich mit ihm erfüllt sein will, muss und werde ich dasselbe tun. Immer und überall die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes anerkennen. Als letztes ermutigt Paulus noch zu einem Leben in geordneten Strukturen. Jetzt wird es spannend. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das führt er dann aus in Bezug auf die Ehe und im Kapitel 6 dann auf die Eltern-Kind-Beziehung und soziale Stände. Gottes Geist ist ja spätestens seit der Schöpfung der Welt Spezialist dafür, dass er aus Chaos Ordnung macht. Von daher wird er sich nur dort wohlfühlen, wo nach den biblischen Ordnungen gelebt wird. Wo sie durcheinandergebracht werden, ist der Durcheinanderbringer am Werk und nicht der Geist Gottes. Es geht nicht darum, dass wir einander beherrschen wollen oder sollen, sondern sich einander unterzuordnen, um Gott herrschen zu lassen. Was dann in Epheser 5 ab Vers 21 steht, ist häufig missverstanden worden und dann werden diese Missverständnisse natürlich abgelehnt. Nochmal Überschrift, ahmt Gott nach als geliebte Kinder Gottes. Schaut euch an, wie Gott der Vater und Jesus, sein Sohn, miteinander umgehen, zum Beispiel. Das Reich Gottes ist hierarchisch geordnet, ob uns das jetzt passt oder nicht, das ist so. Gott ist das Haupt von Christus. Der Sohn ordnet sich dem Vater unsere unter, jedenfalls in meiner Bibel. Er hat den Vater verlassen, um eine Braut sich zu erwerben, zu erlösen, zu lieben und sie vollkommen zu machen. Die Gemeinde. Diese Braut, die Gemeinde, ordnet sich Christus unter. Christus hat sich für sie hingegeben, sie geheiligt, sie gereinigt. Er dient ihr, er wäscht ihr die Füße, wir kennen das. Und genau das, was Christus tut, der Unterordnung unter Gott, den Vater, und was Christus mit seiner Gemeinde tut, genau das darf und soll sich in der Ehe abbilden. Was für ein Vorrecht eigentlich. Der Mann soll oder darf die Rolle von Christus spielen und seine Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Da hat man lebenlang genug zu tun, kann ich versprechen. Er hat die Hauptverantwortung, buchstäblich. Und die Frau hat eher die Rolle der Gemeinde, die sich ihrem Christus unterordnet, der sie liebt und dient, ihr dient. Das ist zugleich ihr Schutz. Das hat mit Unterdrückung überhaupt nichts zu tun. Jesus unterdrückt seine Gemeinde nicht. Habe ich noch nie erlebt und gesehen und gelesen. Sondern es geht darum, dass Gottes Leben und Gottes Liebe unter uns gelebt wird und zum Ausdruck kommt. Nämlich unter Gottes Autorität, wie sonst, wenn Gott wirklich Gott ist. Wenn ich Epheser 5 zusammenfassen soll, worum geht es? Erstens mit Gott, mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist leben. Zweitens meiden, was Gottes Liebe nicht entspricht, dazu gehört sich nicht verführen lassen. Und drittens Licht sein, das heißt einen Lebenswandel führen, der Gott entspricht und vor ihm bestehen kann. Sein Licht ausstrahlen, sodass das, was im Dunkeln ist, ans Licht kommen und selber Licht werden kann. Schlussfolgerungen. Wie leben wir nach christlichen Werten in dieser Zeit? Was sind wichtige Werte für uns? Das ist immer noch das Thema. Es entspricht meines Erachtens nicht dem Geist und dem Denken der Bibel, wenn wir sagen oder fordern, Christen leben nach bestimmten Werten oder Prinzipien oder haben danach zu leben. Wir leben mit dem lebendigen Gott, der die höchste Autorität in unserem Leben ist. Wir sind seine Kinder, Jesus wurde unser Bruder, er ist zugleich unser Herr und wir haben Gottes Geist im Herzen und damit den größtmöglichen Schatz auf dieser Erde. Das gibt uns Wert und Würde. Und daraus ergibt sich die Frage, wie leben wir unserem Wert und unserer Würde entsprechend mit Jesus Christus in unserer Zeit? Und da denke ich, zeigt das fünfte Kapitel vom Epheserbrief vieles davon, wie so ein Leben aussehen kann und soll. Man kann noch ganz viel anderes heranziehen. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Salz soll Einfluss auf die Welt haben. Aber die Welt sollte nicht Einfluss auf das Salz haben. Sonst ist es zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und zertritt. Oder Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das Licht sollte Einfluss auf die Welt haben und die Dunkelheit erhellen, aber die Welt sollte nicht Einfluss auf das Licht haben. Und die Dunkelheit kann es eigentlich nicht auslöschen. Wahre Christen sind in der Welt, aber nicht von der Welt, Johannes 17. Das heißt, das Boot gehört ins Wasser, aber das Wasser gehört bitte nicht ins Boot. Das sollten wir unterscheiden. 1. Johannes 4 lesen wir: Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums oder der Irreführung. Das heißt, das Leben der Christen war immer schon ein Kontrastprogramm zum Leben der Ungläubigen oder zum Leben der Normalbürger in dieser Welt. Und wenn unsere Kirche verweltlicht ist, dann müssen wir auch ein Kontrastprogramm leben zu dem, was in der verweltlichten Kirche üblich geworden oder übel geworden ist. Kann man das? Darf man das? Antwort: Man muss es. Wenn man das nicht mehr kann oder nicht mehr darf, dann kann man nicht mehr in dieser Kirche sein. Dann wird und muss man auch Verfolgung erleiden. Wir folgen Jesus nach. Er ist nicht aus der Synagoge ausgetreten. Man konnte ihn nur rauskreuzigen. Aber er hat sich von niemandem verbieten lassen, Gottes Wort zu sagen und Gottes Willen zu tun. Egal wie fromm oder gottlos seine Umgebung war. Es hat ihn dort nicht gekümmert. Er hat Gottes Wort gesagt und getan. Punkt. Und was unbedingt nötig ist, und deshalb sind wir auch hier zusammen, das ist die Gemeinschaft mit anderen Christen, wo mein Glaube aufgebaut wird und wo nötig korrigiert wird. Vielleicht ist auch heute sowas passiert. Wo ich selber Verantwortung übernehme, aber mich auch ein- und unterordne unter eine geistliche Leitung. Also Leitungspersonen, die selber dem Wort Gottes verpflichtet sind und von Gottes Geist erfüllt und bestimmt sind. Wie das jetzt heißt, welchen Titel es da gibt und ob das bezahlt wird, ist alles völlig unwichtig. Aber dass wir eingebunden sind, vernetzt sind, verbindlich mit anderen Gläubigen, wo wir unseren Glauben aufbauen können, wo er auch korrigiert wird, wo wir selber Verantwortung ausüben und unter einer Verantwortung stehen, das halte ich für unabdenkbar. Und dann muss man sich führen lassen, wo das ist oder wo Gott einen hingestellt hat. Das kann sich auch mal ändern oder kann verschieden aussehen. Da müssen wir einander auch freigeben. Es gibt äußere Strukturen, die sind notwendig. Also wir können nicht ohne leben. Ja? Auch äußere Strukturen in der Kirche. Es gibt innere Strukturen im Reich Gottes. Wenn es gut geht, haben die beiden was miteinander zu tun. Manchmal auch nicht mehr viel. Auf jeden Fall muss ich etwas wissen und sehen von den Strukturen des Reiches Gottes und darin eingebunden sein. Und so lebe ich mit dem lebendigen Gott nach seinem lebendigen Wort zu seiner Ehre und mir und anderen zum Heil. Soweit erstmal, vielleicht reicht es. Danke für die Geduld.